Hier ist eine neue Ausgabe der Retrofuturisten, eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Alexandra, sag du doch mal.
Hast du irgendwie so eine Frühlingskrise gerade?
Nee, ich bin umgezogen. Ich bin umgezogen und sitze gerade nicht an meinem eigentlichen Produktionscomputer, wo ich mir das so wunderbar aufgeschrieben habe, sondern an meinem Laptop in der Küche.
Okay, das ist schlecht. Also was kann die Rindheit alles sein? Sie kann retrofuturistisch, geilurban, kryptozoologisch.
Ganz anders, als es die heutigen Zeiten...
Präapokalyptisch.
Nee, Post... Nee,
Post... Präapokalyptisch.
Für mehr Wachstum. Apokalyptisch ja sowieso.
Das reicht doch schon. Das reicht doch schon.
Ich gelobe Besserung. Nächste Folge habe ich mir das wieder aufgeschrieben und dann kann ich hier wieder die total geile, wie nennt man es denn, Remi-Demi-Anmoderation machen. Hallo Alexandra.
Hallo Holger. Ist das nicht schön? Der Frühling ist da, die Kroken sind am Start und alle Leute müffeln, weil sie sich zu warm angezogen haben.
Ja, es ist schrecklich.
Ich finde das immer herrlich, wenn dieser Kipppunkt kommt und es ist zu grell, es ist so scheiße grell und es sind noch keine Blätter an den Bäumen, die das Licht filtern könnten. Und also ich finde es ganz furchtbar unangenehm, wenn ich ehrlich sein soll.
Auf eine Art, wie, hast du unangenehm gesagt?
Unangenehm, ja.
Nö,
ganz unangenehm. Also nicht nur die müffelnden Leute,
ja, Menschen sind
die
halt
sich zu warm
Problem.
Angezogen haben, sondern vor allem dieses grelle Licht. Ich ertrag das nicht und ich bin mir auch zu cool für eine Sonnenbrille.
Ach so, ja, nee, das bin ich ja nicht. Also ich bin ja umgezogen und zwar von ganz oben nach ganz unten. Also auch Stadtviertel auch gewechselt, aber vor allen Dingen innerhalb sozusagen der Immobilie. Ich habe ja vorher immer, die letzten bestimmt 30 Jahre fast, immer ganz oben gewohnt. Das heißt, ich hatte kein Haus gegenüber und ich hatte immer extrem viel Licht in der Wohnung. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt Häuser gegenüber, weil ich wohne jetzt im Hochparterre. Also ich habe jetzt Häuser gegenüber und notwendigerweise oder zwangsläufig hat man ja weiter unten ein bisschen weniger Licht. Von daher freue ich mich sehr über dieses Grelle gerade.
Ja also gut, das kann ich verstehen, weil du bist ja natürlich davon abgeschottet quasi, also von dem direkten Einfall.
Ja, was ein bisschen schade ist. Obwohl, es stimmt auch nicht. Also im Moment scheint ins Wohnzimmer die Sonne und heute Nachmittag scheint es in die Küche und ins Schlafzimmer. Also von daher, ja. Ja, nee, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich finde das ganz toll, dass es Frühling ist. Friere ich endlich nicht mehr ganz so sehr. Das ist eigentlich. Und die müffelnden Leute kann ich ganz gut umgehen, weil ich muss mit denen nicht interagieren. Also ich muss ja nicht in die Bahn. Ich muss ja nirgendwo hin. Ist ja, ich muss ja nicht ins Büro oder weiß der Geier was. Von daher bin ich da echt fein raus.
Ich finde es am schlimmsten, wenn ich merke, dass ich dann selber müffle. Ich bin selber der Müffelbüffel. Das ist das Allerschlimmste.
Ja, das,
manchmal passiert das.
Echt?
Ich vergesse manchmal Deo, weil ich einfach verpeilt bin, vergesse ich das. Und wenn ich dann draußen bin, so stundenlang, und dann anfange zu müffeln, oh, das finde ich so erschütternd. Natürlich gehe ich dann immer sofort nach Hause oder kaufe mir so unterwegs, weiß noch, schnell einen Rossmann, irgendwo in so ein Sanifair rein, noch schnell Seife unter die Achseln. Ja.
Nee, das Problem habe ich sowieso nicht. Also ich schwitze ja wie ein Schwein, vor allem wenn es wärmer wird, aber ich stink nicht. Das, da habe ich irgendwie.
Nee, das kann nicht sein.
Das große losgezogen. Nee, ich müffel nicht.
Das ist wirklich so. Ja, also so wie manche Hunde einfach keine Stinkhunde
sind.
Ja,
ich müffel halt nicht. Ja, klar, wenn ich mich nicht wasche und dann müffel ich auch irgendwann. Ne? Aber so dieses zu warm angezogen, der stinkt, das, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das jemals passiert wäre. Außer ich habe das falsche Hemd angezogen, also das von gestern, was schon mal vollgeschwitzt war, weil dann stinkst du halt, da kannst du auch nichts dran machen. Aber solange ich mich regelmäßig wasche und frische Kleidung anziehe, müffel ich nicht. Habe ich echt das große losgezogen, was das angeht. Ja.
Ja, wenn es sonst nichts gibt, können wir doch eigentlich mit den Fragen starten, oder?
Ja, das können wir machen. Dann fangen wir an mit der ersten Frage. Die kommt von Florian und der hat eine sehr lange Einleitung geschrieben. Als Kontext, mein Sohn hat einen Schwerbehindertenausweis, weil er eine seltene genetische Besonderheit hat, weshalb seine Entwicklung verzögert ist. Eine gute Freundin von mir, die gerade schwanger ist, sagte mir letztens, dass sie sich auf eine Welt freut, wo dank pränataler Gentests keine behinderten Kinder mehr geboren werden.
Wow.
Mit dem Zusatz, dass behinderte Kinder ja mehr Arbeit machen. Ich denke zwar, dass jede Frau darüber entscheiden können muss, ob sie ein Kind will oder nicht, aber diese bestimmte Aussage hat mich hart getroffen. Wie soll ich das bei besagter Freundin ansprechen?
Ja, das ist ein Problem, mit dem kann ich tatsächlich sehr viel anfangen, weil ich ja auch mit einem geistig behinderten Bruder aufgewachsen bin und meine Mutter musste sich solche Sprüche ständig anhören. Die war mal im Krankenhaus mit dem und da meinte die Krankenschwester, ah, ich nehme an, damals in Polen gab es noch keine pränatale Frühdiagnostik und das ist halt echt scheiße. So nach dem Motto, okay, arme Frau, wenn sie die Möglichkeit dazu gehabt hätte, hätte sie dieses Monster sicher nicht geboren. Ja, und das naja. Ist, das kann einen tatsächlich sehr hart treffen.
Aber Monster, ist Monster nicht, weiß ich, also so würde ich es nicht formulieren.
Naja, also warum sonst spricht man manchen Menschen von vorneweg das Recht zu leben ab? Warum ist es in Ordnung, ein solches Leben zu beenden?
Ist halt die Frage, ob man es als Leben betrachtet, was ich zum Beispiel ja, nicht
genau.
mache. Ja?
Und also, beim Monster, also richtig beim Monster, bei diesem Konstrukt des Monsters, ist ja auch immer die Frage, inwieweit ist das noch menschlich?
Nee, das geht mir zu weit. Also das geht mir echt zu weit. Also das,
kann
also
ich
Monster,
verstehen,
Monster
aber
würde ich es nicht nennen. Ich würde es als Last bezeichnen.
Ich muss das jetzt tatsächlich gezielt zuspitzen, weil ja. tatsächlich behinderte Menschen ja oft nicht den ästhetischen Normen entsprechen.
Korrekt.
Und auch entsprechend monströs wahrgenommen werden.
Okay,
ja, und eine Belastung ist es natürlich obendrein.
Diese monströse Wahrnehmung, die existiert in meiner Welt nicht. Also es ist so habe ich noch nie über Behinderte gedacht. Was natürlich, also es ist Last. Als Last, also ich würde das Wort Monster durch Last ersetzen. Und selbst das ist eigentlich eine Unverschämtheit, weil das natürlich eine Kategorisierung ist, die ich vornehme als Unbelasteter sozusagen.
Ja.
Also ich gucke halt von außen und sage, oh, das wäre mir aber viel zu anstrengend. Also hat es dir gefälligst auch viel zu anstrengend zu sein. Also hast du gefälligst dafür zu sorgen, dass diese Anstrengung überhaupt nicht entsteht. So, statt sich einfach mal hinzustellen und zu sagen, puh, könnte ich nicht, Respekt. Reicht ja.
Ne? Ja, genau.
Ja.
Genau, das wäre eine viel bessere Reaktion,
ja,
dass man einfach sagt, Wahnsinn, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil bei meiner Konstitution und wie ich mit Stress umgehe, nee, ich könnte es nicht. Respekt, dass du das stemmst.
Ja.
Das wäre anerkennend und die Person müsste sich nicht mehr verstellen, weil sie sagt ja damit aus, dass sie es krass fände.
Ja, oder man könnte halt auch einfach mal die Fresse halten. Weil es geht mich nichts an. Ich habe kein behindertes Kind. Ich bin selber nicht behindert. Ich, weißt du, es geht mich nichts an. Was mich
Richtig.
Was angeht, ist, dass das irgendwie vorm Laden keine Rampe ist und ich mich fragen muss, Entschuldigung, können wir Anfang des 21. Jahrhunderts vielleicht mal die Integration ernst nehmen?
Ja.
Das sind Sachen, die mich was angehen, weil daran kann ich was ändern. Ja, aber jetzt den Leuten sagen, ja, mach mal Präimplantationsdiagnostik, damit du nicht schon wieder ein behindertes Kind kriegst. Sag mal, wer bin ich denn? Das kann man ja nun nicht bringen.
Nee, das geht gar nicht.
Ja. Nächste
Frage. Also die Blindheit ist sich einig.
Die Blindheit ist sich mehr oder minder einig. Ich würde mal vermuten, nicht in der Frage, wann beginnt eigentlich das menschliche Leben? Aber das ist eine andere Diskussion. Die kann man, glaube ich, auch nicht abschließend führen.
Meinst du nicht, dass wir uns da einig sind?
Oder ich hatte dich ebenso verstanden, dass das menschliche Leben schon im Mutterleib beginnt und das bestreite ich.
Ach so, nee, ich habe zu dem Thema tatsächlich eine viel komplexere Meinung. Und ich habe jetzt auch in dieser Sache sehr, sehr zugespitzt.
Verstehe,
formuliert.
Okay.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich behinderten Menschen nicht ihr Existenzrecht absprechen würde. Was ich nicht gesagt habe, ist, man sollte jede Schwangerschaft abbrechen können, und zwar unabhängig der Gründe.
Moment, du sagst, man sollte das tun können oder du sagst, man sollte das nicht tun können?
Man sollte das tun dürfen,
ja.
Und zwar egal aus welchen Gründen.
Ja,
egal, ob
einig.
Ich ein Kind ja. nicht will, weil ich einfach kein Kind will, oder ob ich mich der Herausforderung nicht gewachsen sehe, ein behindertes Kind auszutragen. Also die Gründe vollkommen egal.
Ja.
Das sollte man tatsächlich tun dürfen.
Ja, zumal das auch niemand anderen was angeht als dich selbst. Also das ist ja, es glauben zwar immer alle, ne, so gerade die Rechtskonservativen, viele Christen oder überhaupt Religiöse glauben ja immer, dass es sie was angehen würde, was andere Menschen mit ihrem Leben, ihrem Körper oder sonst wie machen, aber es ist natürlich nicht so, es geht mich einen Scheißdreck an. Aber da sind wir als Gesellschaft natürlich auch lange noch nicht. Der Florian hat jede Menge Fragen geschickt, die arbeiten wir jetzt einfach mal ab.
Ja.
Harte oder weiche Matratzen?
Harte, unbedingt. Ich bin eine Hartschläferin.
Ich eigentlich auch. Und habe mein Leben lang auf harten Matratzen geschlafen, fand das auch immer total cool. Und habe jetzt mit meinem Umzug eine weichere Matratze bekommen. Und ich habe weniger Rückenschmerzen seitdem. Also ich bin vor einer Woche umgezogen, ich habe seit einer Woche weniger Rückenschmerzen. Und ich habe nichts verändert. Ja gut, Kartons ein- und auspacken und so ein Scheiß, aber das solche Sachen habe ich vorher auch schon gemacht und hatte danach ähnliche Rückenschmerzen. Aber meinem Rücken geht's besser und ich bin nicht mehr sicher, ob das mit den harten Matratzen eine gute Idee war, zumindest vielleicht in den letzten 10 Jahren oder irgendwie sowas.
Ich glaube, da geht es gar nicht mal so um hart oder weich, sondern dass das Gesamtpaket stimmt. Also dass diese Matratze halt so gut ausbalanciert ist, dass es insgesamt passt. Mhm. Ich habe auch schon auf harten Matratzen nicht geschlafen, weil ich einfach nicht darauf schlafen konnte. Und dann gibt es so weiche Matratzen, da wache ich auf und denke mir, mein Gott, ich bin wie von einer Wolke umhüllt. Ich spüre meinen Körper nicht, so schmerzfrei ist er. Aber dann gibt es auch so weiche Matratzen, wo du richtig gehend drin versinkst, wo dir nachher der ganze Rücken wehtut.
Ja, das ist die billige Hotelmatratze. Ja, ja, furchtbar.
Ja, ganz, ganz schlimm. Nee. Und optimal ist, also so eine Matratze, die ich habe, die ist halt relativ hart, aber die ist, an der Oberfläche ist die schon weich. Mhm. Also man versinkt nicht in ihr, man liegt nicht wie auf dem Brett.
Mhm. Ja, und ich habe vorher.
Aber das
vorher
Brett ist unten drunter trotzdem. Ja,
vorher habe ich halt im Wesentlichen auf dem Brett gelegen, was vielleicht keine so allzu gute Idee war.
Ja.
Nacht und klarer Sternenhimmel oder Tag mit vielen interessanten Wolken am Himmel?
Oh, das ist eine gute Frage, weil da müsste ich jetzt echt gut überlegen. Ich liebe nämlich viele interessante Wolken am Himmel. Das ist ja so ein endloses Fantasiegame, was man da machen kann. Man legt sich auf eine Wiese und schaut, wie sie sich langsam verändern. Also es gibt wirklich nichts Meditativeres als das. Und ich kann nicht meditieren, ich bin dazu viel zu unruhig. Aber Wolken reinziehen kann ich mir super gut. Und Sternenhimmel ist auch nett, aber der verändert sich halt nicht. Und ich glaube, ich finde es cool, wenn ständig Action ist. Der Sternenhimmel ist ja eher so das
Zumindest sieht er statisch aus, ja.
Er sieht sehr statisch aus.
Wenn man lange genug hinguckt, sieht man immer eine Sternschnuppe.
Mhm. Ja. Das stimmt allerdings.
Ich würde das allerdings von ganz anderen Parametern abhängig machen, von der Temperatur. Ich hasse Kälte. Wirklich nichts im Alltag, also nichts ist besser dazu geeignet, so als steter Tropfen den Stein in meinem Kopf zu höhlen, als Kälte.
Ehrlich?
Ja. Und also wenn es schön warm ist, gehe ich gerne noch nachts raus und gucke mir den Sternenhimmel an. Aber ansonsten lass mich in Ruhe mit dem Mist. Korrekte Aussprache. Oregano oder Oregano?
Oreganeo.
Origami.
Origami. Origani. Sehr geil.
Arogani.
Arogani.
So.
Ja, reicht ja eigentlich, oder?
Wann geht das Abendland endlich unter?
Frag doch mal Pegida. Irgendein A in Pegida steht doch für Abendland. Das habe ich letztens erst erfahren, wofür die eigentlich stehen. Das ist total
patriotische
wack.
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes.
Ja, zieh das mal rein.
Die längste Phrase, die man jemals für Wahnvorstellung bzw. Verfolgungswahnvorstellung gefunden hat. Ja.
Wahnsinn. Und das ist so maximal nicht anschlussfähig.
Ein ganz bestimmtes Milieu. Aber das ist halt so das Milieu, an das man
nur
selbst
anders,
auch nicht anschlussfähig sein will.
Ja, eben. Deswegen waren die auch nicht erfolgreich. Deswegen konnten sie nicht die Massen mobilisieren.
Konnten sie nicht?
Nee. Konnten sie?
Naja,
was ist aus denen geworden?
Das ist halt eine zutiefst rassistische, xenophobe, muslimfeindliche Truppe. So,
ja.
Ja, und die sitzen jetzt in unseren Parlamenten und heißen AfD.
Ja,
das,
richtig.
Ich denke mal schon, dass das Teil des, also
ja,
das Pegida ist mit Sicherheit Teil des Substrats, auf dem die AfD gedeihen konnte.
Auf jeden Fall. Ich meine, was ich sagen will ist, AfD ist ja offenbar anschlussfähig. Sie machen sich anschlussfähig, indem sie bestimmte Strategien verfolgen. Und das hat Pegida eben auch durch diesen komischen Namen nicht geschafft.
Ja, das wollte ich sagen. Auch das Publikum, ich meine, die AfD ist ja auch, die sind ja auch ganz clever. Die treten ja auf wie kultivierte, distinguierte Akademiker und die stellen auch immer ihre akademischen Titel nach vorne, haben immer ordentliche Anzüge an, sind gut angezogen und sowas. Und Pegida, ich meine, das waren ja im Wesentlichen irgendwie Typen in meinem Alter mit Capri-Hosen und Schlüpfschuhen.
Ja, so, Pöbel.
Und das siehst du halt und denkst auch so, ey, Digga, da will ich aber jetzt auch nicht unbedingt dazugehören. Aber so ein schneidiger Typ im Anzug, da kann man, ja, stimmt, Anschlussfähigkeit. Dann auch über Optik, über Namensgebung, ja.
Ja.
Ja, wann das Abendland untergeht. Jetzt gerade, vermute ich.
Ja, wir sind jetzt gerade, also so wie das Weströmische Reich im Untergang begriffen war, über hunderte von Jahren, obwohl bei uns wird es nicht hunderte von Jahren brauchen, das wird viel schneller gehen. Ja, wir sind ja auch beschleunigt.
Die Frage ist halt auch immer, was man so als Abendland bezeichnet. Ne? Das ist ja auch irgendwie eigentlich nur die Abgrenzung zum Nahen Osten, zum Morgenland.
Ja, genau, ne? Also, und das ist ja nicht mehr die Vorstellung, die man damit verbindet, oder?
Ja, nee,
also
nicht.
Wenn wir Abendland sagen, dann meinen wir eigentlich die aufgeklärte Zivilisation, die aufgeklärte Welt, die aufgeklärte zivilisierte Welt.
Genau, den sogenannten Westen.
Den sogenannten Westen,
also,
genau.
Wir sind hier nicht bei Spengler,
freiheitlich.
Ja, genau. Und das geht gerade unter, und zwar beschleunigt. Und daran tragen vor allen Dingen die USA Schuld. Was ich wirklich beeindruckend finde.
Wahnsinn.
Dass die USA, ausgerechnet die USA, den Untergang des Westens wirklich um Größenordnungen beschleunigt haben. Also was niemand geschafft hat, die Chinesen nicht, die Russen nicht, die Amis, die haben es geschafft. Die kriegen den Westen klein.
Ja.
Das ist schon wirklich hart. Und in meiner Wahrnehmung ist es wirklich so, dass der Westen gerade untergeht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass von irgendwoher Rettung nahen könnte oder sowas. Weil den meisten Menschen scheint es einfach schnurzegal zu sein. Hauptsache was eigentlich? Das ist eigentlich so. Das ist eigentlich die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Warum ist euch das eigentlich so egal? Seid ihr alle Millionäre, sodass ihr das einfach aussitzen könnt bis in die nächste Generation? Oder was
Ganz
ist das?
Ganz ehrlich, also nachdem ich ja großer Fan bin von Marx, mag ich ja auch solche griffigen Bilder. Und wenn er sagt, Opium fürs Volk, dann kann ich nicht anders, als an diesen ganzen Social-Media-Scheiß zu denken. Und zwar nicht der, wo irgendwelche Wut hochkocht und Polarisierung stattfindet, sondern ich meine tatsächlich die alltägliche Ablenkung, die man durch irgendwelche lustigen Katzenvideos hat und pseudopolitischen Content, wo man sich dann mit Hashtag-Aktivismus ein bisschen beteiligen kann. Denn das führt alles zu dieser Illusion, dass man eigentlich ja ganz furchtbar betroffen ist von allem und das alles sieht, aber nichts macht. Und das ist so Kulturindustrie bei Adorno, weißt du? Das ist einfach diese große Illusionsmaschinerie, die uns festhält. Also ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht so wie so eine Verschwörungstheorie, klingt. Ja, aber
es sind keine Verschwörungshypothesen, über das wir hier reden, sondern es sind Arbeitshypothesen.
Ja, Arbeitshypothesen, genau. Aber Kultur hat schon diesen Verblendungscharakter.
Kultur hat Verblendungscharakter. Was verblendet Kultur denn?
Die Ideologie. Kultur verschleiert die Ideologie, beziehungsweise
Kannst du das konkreter machen?
Oh, wie soll ich es jetzt konkret machen, wenn ich keinen Bock drauf habe eigentlich? Das ist ja das Problem.
Ja, das würde ich tatsächlich gerne verstehen. Kultur verblendet die Ideologie.
Nein, also die verblendet uns. Kultur hilft einfach wegzuschauen, weil Kultur ablenkt. Kultur lenkt ja ab. Kultur unterhält.
Entschuldige, also, welchen Kulturbegriff legst du da gerade zugrunde? Das ist vielleicht erstmal die erste Frage, weil vielleicht habe ich einen ganz anderen oder einen falschen.
Natürlich, wenn man jetzt mit Adorno argumentiert, muss man einen Kulturbegriff zugrunde legen, der Unterhaltungskultur meint.
Okay.
Das ist jetzt nicht irgendwie Hochkultur. Menschen komponieren Werke oder malen Bilder oder schreiben große Literatur. Nicht diese Kultur, sondern tatsächlich die Unterhaltungs- Kultur, in die man sich flüchtet, ja, um nicht daran denken zu müssen, was um einen herum passiert.
Okay, da bin ich bei dir. Dann würde ich nicht sagen, Kultur, ja, verblendet Ideologie, sondern Kultur verschleiert Ideologie.
Ja, das
aber,
war auch
aber
eigentlich,
was ohne, ich dass meine. Sie das möchte. Ne? Also Kultur ist nicht dazu da, Ideologie,
nein,
zu verschleiern, sondern sie macht es halt.
Sie tut
das ist so
einfach
ein Beifang sozusagen.
Nebeneffekt, genau.
Und wenn du dann natürlich auch noch Unterhaltungsmedien hast, die ja im Grunde auf Erregung aufbauen, und in dieser Erregung, also in diesem Gepöbel, das du in den sozialen Medien siehst, da ist ja auch immer, das ist ja auch immer die Suggestion, also die Eigensuggestion von Wirkmacht. Ja? Also das hast du, also ich wundere mich, seit ich an Social Media teilnehme. Also ich lese einen interessanten Artikel in der Zeitung, finde darin ein interessantes Zitat, kopiere dieses Zitat in irgendein soziales Medium, hänge den Link drunter. Und dann steht da ein Zitat, das aus meiner Perspektive interessant genug ist, um Menschen dazu zu animieren, vielleicht den ganzen Artikel zu lesen, weil der könnte ja noch interessanter sein. Was aber auch passiert ist, dass Menschen Replies verfassen, die absolut nichts nutzen. Also die sind weder besonders originell, noch lustig, noch bringen sie das Thema weiter, sondern es ist einfach... Einfaches Beispiel, irgendwo, keine Ahnung, die Bundeswirtschaftsministerin hat mal wieder eine Entscheidung getroffen, die uns abhängiger macht von irgendwelchen Diktaturen im Nahen Osten. So. Gibt es einen Artikel, ich poste diesen Artikel und darunter steht dann, wieder fast so sicher wie das Amen in der Kirche, steht dann irgendwann darunter, das sind alles korrupte, faschistoide Drecksäulen, die uns... Wo ich dann immer denke, was nutzt mir das jetzt? Was nutzt das allen anderen jetzt, dass da steht, das zu lesen? Das nutzt nämlich gar nichts, außer derjenigen Person, meistens sind es Typen, außer demjenigen, der genau diesen Reply verfasst hat, weil irgendwas muss raus und ich habe den Verdacht, dass es da auch um Wirkmacht geht, dass man sich einbildet, man hätte jetzt was getan, weil man den Kanzler mal so richtig beleidigt hat im Internet oder was weiß ich auch immer, aber man hat halt gar nichts getan.
Ja, genau.
Insofern, ja, gar nicht schlecht, ja.
Also
ja,
diese,
ja,
Pseudopartizipation.
Sehr gut.
Die Social Media, ja, ermöglicht,
ja, ja,
plus,
ja, ja,
die Ablenkungsmöglichkeiten, die es bietet,
ja,
tragen auf jeden Fall dazu bei.
Ja. Ich habe kürzlich aus Spaß eine ironische Webseite für einen Insider-Witz gebastelt, und zwar im Design der frühen 2000er. Als ich als Teenager das Internet kennenlernte. Ich hatte dabei wunderbare Flashbacks an das frühe Internet. Was vermisst ihr aus dem Internet dieser Zeit? Designelemente, typische Website-Inhalte und so weiter. Die frühen 2000er.
Geil. Das ist wirklich geil, weil das war auch für mich die Zeit, wo das Internet einfach nur eine große Spielwiese war und wo ich wirklich alles Mögliche gemacht habe und ausprobiert habe und auch ständig mir neue Websites gebastelt habe. Und das vermisse ich tatsächlich, dass es eine sehr individuelle Art damals gab mit den Websites, mit den Homepages.
Blogs.
Sich sich selbst zu präsentieren.
Ja.
Und das war halt nicht vorstrukturiert von irgendwelchen Großunternehmen. Also Instagram zum Beispiel, das bietet dir ja sehr wenige Möglichkeiten, genau das zu zeigen, was du eigentlich zeigen willst.
Ja, stimmt. Und wenn du es machst, ja, gehst du unter, weil dann bist du irgendwie das hässliche,
ja, genau,
Bild unter den ganzen tollen Hochglanzdingern und so.
Genau, ja, und bei diesen Websites, da konntest du selber bestimmen, wie der Anteil, wie das Verhältnis zwischen Bildern und Text ist, was für dich relevante Unterpunkte sind im Menü, was so Kategorien sind, wo du gerne was zu schreiben möchtest, ob du ein Gästebuch einbindest oder nicht. Und das fand ich auch so nett, dieses gegenseitige Verlinken, die Blockroll, weißt du?
Das war, ja, genau, Blockroll, und wo dann irgendwie man ewig gebraucht hat zu kapieren, was ist denn eigentlich ein Pingback? Erinnerst du dich,
ja,
daran noch? Was ist das denn eigentlich? Ja, das ist
natürlich
so ein, also da kriegt man eine Information darüber, also das, ach, ja, ist egal, komm, schalt aus. Ja, was du da beschreibst, das ist im Grunde, also das Internet der 2000 Jahre, also das frühe Internet, wann habe ich denn so angefangen, so richtig daran? Also ich glaube, mit dem Bloggen habe ich irgendwie 2002, 3, 4 rum angefangen, glaube ich, war das. Der Konsumdruck hat gefehlt. Insbesondere der Warenkonsumdruck. Also damals wollte mir nicht stets und ständig irgendwer was verkaufen.
Nö, da hat hin und wieder mal so eine nervige Werbung geblinkt.
Ja, genau,
so,
das.
So eine GIF-Werbung.
Und vor allen Dingen auch die Teilnehmenden, also du und ich und alle, uns war noch gar nicht so sehr daran gelegen, irgendetwas zu verkaufen, Reichweite zu generieren, nennen
genau,
sie das heute.
Genau, das ist ein neues
und
Konzept.
Reichweite generieren dient ja einzig und allein dazu, hinten raus Geld zu verdienen.
Na klar.
Das ist völlig in Ordnung. Also mache ich ja selber. Ne? Ich wäre ja auch froh, wenn 10-mal so viele Leute das hier hören würden, weil dann wird 10-mal so viel Kohle reinkommen und 10-mal so viel Ruhm und 10-mal so viel Hass wahrscheinlich. Von daher vielleicht keine so gute Idee. Aber das ist das, was mir am meisten fehlt tatsächlich. Und also so eine, das, was man in Städten als Freiraum bezeichnet, das ist verloren gegangen. So das Internet als ich sag mal, dritter Ort ist weitgehend verloren gegangen. Also so der,
das ist kein Zufluchtsort.
Genau,
mehr,
früher war das früher Internet wie so ein öffentlicher Park. Da konntest du einfach reingehen und sein. Auf welche Art und Weise auch immer. Heute ist das Internet im Grunde wie eine Shopping-Mall. Da kannst du auch reingehen, aber versuch mal so zu sein, wie du sein möchtest. Dann kommt früher oder später ein Security vorbei. Oder du sitzt sogar in einem Café und irgendwann kommt jemand und fragt dich, ob du nicht noch was bestellen möchtest, weil ansonsten kannst du gerne gehen. Und das ist so ein bisschen, also das Internet ist halt wie ist so durchkommerzialisiert mittlerweile. Und das finde ich ein bisschen schade. Wo das aber, finde ich, nicht ist, das ist sowas wie das Fediverse, also Mastodon, wenn man sich das anguckt. Und Mastodon ist super anstrengend, so für einen User oder für mich als User. Und ich habe den Verdacht, dass es so anstrengend ist, weil ich über die letzten 10, 15 Jahre gelernt habe, mit diesem durchkommerzialisierten Internet umzugehen. Und wenn ich dann auf einmal in so eine Rumpelsbude komme wie Mastodon, wo es so ist wie vor 25 Jahren, bin ich irritiert. Und finde mich nicht mehr so gut zurecht, sowohl mit der Technologie als auch mit der Soziologie, sage ich mal.
Aber hat das bei Mastodon nicht auch eine Gatekeeper-Funktion, dass es so schwer zugänglich ist, dass nicht Heinz und Kunz oder wie heißen die?
Hinz.
Dass Hinz und Kunz einfach außen vor bleiben müssen, weil sie es nicht checken. Ich finde das, es ist ja tatsächlich so, dass, also das, was Twitter kaputt gemacht hat, waren ja die Massen. Das waren die Massen.
Nee,
die
das war der Algorithmus. Die Massen sind nicht das Problem.
Aber durch die Algorithmen steuerst du die Massen.
Ja, ja, klar.
Polarisierung ist ja auch ein Mechanismus, der die Massen organisiert.
Ja, aber die Frage ist ja, wie organisierst du die Massen? Und in den Socials organisieren die Algorithmen die Massen. Wenn
ja,
da jetzt,
genau.
Wenn alle Menschen auf einem sozialen Medium wären, es aber keinen Algorithmus gäbe, dann hättest du auch diese Empörungsspiralen, diese Kampagnen und sowas, was da passiert, die hättest du dann nicht oder zumindest genau. Nicht in diesem Ausmaß. Aber das Problem ist nicht die Masse, das Problem ist, auf welche Art und Weise versucht, oft erfolgreich versucht wird, die Masse zu manipulieren.
Ja, genau. Und du kannst die Masse ja auch manipulieren, indem du ihnen so deutlich machst, dass das hier ein Game ist. Das ist ein Game. Derjenige, der es steuert, ist natürlich der Hauptgewinner und der muss gucken, dass alle dieses Game mitspielen. Dieses Game, das besteht darin, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen für seinen Content. Und da ist es natürlich klar, dass man auch wieder die von den Algorithmen unterdrückten, differenzierten Meinungen nicht so sehr raushaut wie die polarisierenden Meinungen, für die es garantiert ganz viel Zustimmung von Gruppe A oder von der antagonistischen Gruppe B gibt.
Wirklich?
Das ist das Game. Du sammelst Anerkennung, du sammelst Likes, du sammelst das und je mehr du davon hast, umso größer ist deine Reputation und auch deine Macht, auch finanziell was damit zu machen oder auch irgendwas politisch zu steuern. Das ist das Game in Social Media. Und ich glaube nicht, dass dasselbe Game bei Mastodon gespielt wird.
Genau.
Wo es ja eben immer noch um diese Nerd-Subkultur geht und darum, sich miteinander auszutauschen.
Nein, da bist
oder?
Du, da bist du auf einem veralteten Stand.
Ja,
es
gut,
geht
ich bin
nicht,
auch nicht informiert.
Genau, es geht da nicht um die Nerd-Subkultur. Die Nerd-Subkultur. Will ich das jetzt mal, entschuldige bitte, liebe Nerd-Subkultur, dass ich dich jetzt über einen Kamm schere. Die Nerd-Subkultur hat es erfunden und hat es gebaut. Ne? Ja. Und darum sieht es ein bisschen komisch aus. Darum ist es halt, oder sah ein bisschen komisch aus. Darum ist es halt nicht irgendwie so dieses, was man so schön sagt, das Onboarding. Ne? Ich mache mir einen Account und nehme dran teil. Das war die erste Zeit nicht angenehm und unübersichtlich. Und man hatte halt auch über mindestens ein Jahrzehnt gelernt, dass das alles schön in Bubblegum passieren kann, wie eben bei Insta, Twitter oder sonst wie. Wenn du heute sagst, ich möchte an einem sozialen Netzwerk teilnehmen, das nicht algorithmengesteuert ist, das nicht an dieser Empörungsmaschine teilnimmt oder das nicht selbst eine Empörungsmaschine ist und du dir die Mastodon-App runterlädst, das fühlt sich an, als würdest du dich bei Twitter anmelden. Das macht überhaupt keinen Unterschied mehr. Und da sind halt auch extrem viele Nicht-Nerds. Da sind auch extrem viele Nerds, die natürlich auch, jetzt schere ich euch wieder alle über einen Kamm, bitte entschuldigt, die natürlich auch oft, ich sag mal, kommunikationsgestört sind, Ironie nicht so gut erkennen, Witze erklärt haben wollen, solche Sachen. Die hast du aber früher auf Twitter und sonst wo auch gehabt. Die sind nur irgendwann algorithmisch in den Hintergrund gedrängt worden. Ist zumindest meine Theorie.
Ja.
Und wenn du bei Mastodon unterwegs bist, das ist im Moment das einzige soziale Netzwerk, das ich kenne, abgesehen von Blogs, die Blogosphäre ist ja auch noch vorhanden so ein bisschen, aber das ist das einzige soziale Netzwerk, das ich kenne, in dem die einzige Möglichkeit, Reichweite zu generieren oder Aufmerksamkeit, Anerkennung oder was auch immer zu bekommen ist, interessante Inhalte zu erzeugen. Ja? Wenn du da ein Empörungsding machst, das klickt gut, aber das klickt nicht so gut, wie es auf den algorithmisch gesteuerten Dingern klicken würde, weil die ganzen Leute, die sich sowieso empören wollen, die kriegen das überhaupt nicht mit.
Verstehe.
Und das ist halt, das finde ich halt das Interessante. Und da muss man sich auch dran gewöhnen und da muss man immer mal wieder drüber nachdenken. Das ist halt nicht so simpel, da Applaus abzugreifen. Man muss sich schon ein bisschen bemühen. Aber das haben wir früher auch gemacht und das hat sich ausgezahlt. Und wenn ich dann mal, ich diskutiere ja nicht in sozialen Medien, ich bin ja nicht bescheuert, ne? Außer auf Mastodon. Da lasse ich mich gelegentlich mal drauf ein. Das geht auch oft genug in die Hose, weil dir nach 3, 4, 5 Replies rutscht immer von der Seite irgendein Klugscheißer rein, eigentlich immer Typen, irgendein Klugscheißer rein, der das mit der Dialektik falsch verstanden hat. Also das passiert halt auch. Aber da breche ich jetzt tatsächlich mal eine Lanze für Mastodon. Guter Content ist da auch gut für Aufmerksamkeit. Blödes Gepöbel wird dir da nicht viel weiterhelfen. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil das war früher im Web auch so. Da musstest du irgendwie originell sein.
Ja, genau.
So, und heute sind Millionen und Abermillionen Leute unterwegs, die sich für originell halten, dich zwingen, ihre Replies zu lesen, wo du dich dann jedes Mal fragst, was nutzt das denn jetzt? Wem nutzt das jetzt was? Wenn du irgendwas mitteilen willst, ja, dann schreib's doch in deinen eigenen Feed. Den liest keiner? Ja, vielleicht liegt's daran, was du schreibst.
Ja. Also abschließend, wie kann man das beantworten? Was sind die Sachen, die wir vermissen am frühen Internet?
Den dritten
die
Ort.
Die Möglichkeit, ja, den dritten Ort.
Den dritten Ort, an dem ich auch andere Menschen finde, die auch nur deshalb an den dritten Ort gekommen sind.
Ja.
So Hyde Park ist ein dritter Ort. Da kann sich jeder aufhalten. Und du hast die Speakers Corner. Da kannst du hingehen, wenn du irgendwie andere Gedanken hören willst, die du vielleicht noch nie gedacht hast. Ja, das vermissen wir. Den dritten Ort. Nächste Frage kommt von Michael. Stellt euch vor, es gäbe eine Impfung, die Menschen vor jeglichen Krankheiten schützt und Verletzungen im Handumdrehen heilen lässt. Als Nebenwirkung stirbt man aber nach einem krankheitsfreien Leben zu seinem 60. Geburtstag. Hättet ihr diese Impfung im Alter von 18 Jahren genommen? Glaubt ihr, dass ihr es mit 59 bereuen würdet? Bonusfrage. Wie wäre eine Gesellschaft, in der alle Menschen diese Impfung bekommen? Jung wäre die Gesellschaft.
Ja. Boah, das ist ja krass. Das ist eine krasse Frage. Ich war eigentlich Zeit meines Lebens der Überzeugung, dass ich nicht alt werden möchte. Dass das nicht so geil ist. Also ich will sterben, bevor ich alt werde. Und dieser Meinung bin ich nicht mehr. Und ich glaube, das kam auch eher daher, dass ich damals in den 90ern Menschen über 60 beobachtet habe, deren Leben halt da schon nicht mehr so toll war, was einfach daran lag, dass die unter schrecklichen Bedingungen aufgewachsen sind, nicht die optimale gesundheitliche Versorgung hatten und mit 60 dann entsprechend sehr alt waren. Ja. Wo man heute sagen würde, come on, ey, du kannst doch noch alles machen.
Guck dir mal so Fotos von vor 50, 60 Jahren an.
Das ist Wahnsinn,
da sehen die 30-Jährigen aus wie heute, die 60-Jährigen. Ja,
ja, ohne Scheiß. Halt
krass, ja, ja. Total krass.
Genau, also insofern glaube ich nicht mehr, dass das Leben mit 60 vorbei ist. Keineswegs.
Aber du bist auch alt genug, um das erkannt haben zu können.
Ja, das ist wahr. Und außerdem finde ich, dass Krankheit und mögliche Schicksalsschläge durch Krankheit und alles solche Sachen, dass das irgendwie so eine existenzielle Menschheitserfahrung ist, die ich nicht unbedingt verhindern wollte. Ich will damit nicht sagen, dass das gute Sachen sind. Das natürlich nicht. Aber ich würde jetzt keinen Anlass sehen, das abzuschaffen.
Ich habe ein grundsätzliches Problem mit solcherlei Fragen, weil das derart unrealistisch ist,
ja,
dass es mir nicht mal zum Gedankenexperiment taugt. Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Menschen werden krank, Punkt. Das lässt sich nicht abschaffen, das lässt sich wegimpfen und das lässt sich, ich verstehe schon, wo er hin will. Es gab ja auch so einen Film, mal Logan's Run hieß der. Da ging es ja auch darum, dass Menschen ein definiertes Lebensende hatten und so. Da ging es aber, glaube ich, eher um Überbevölkerung oder irgendwie sowas. Natürlich hätte ich diese Impfung im Alter von 18 Jahren nicht genommen, weil mit 18 ist man eh unsterblich und krank werden immer nur die anderen. So.
Ja.
Würde ich es mit 59 bereuen? Das finde ich eine interessante Frage, über die ich nachdenken kann, weil ich werde dieses Jahr 57 und war schwer krank in meinem Leben schon. Nee, natürlich würde ich es bereuen, weil ich habe es ja überlebt.
Klar würdest du das bereuen. Guck mal, wie scheiße das ist, wenn du so einen Countdown hast bis zu deinem Tod.
Ja.
Will doch keiner.
Nö, die Gesellschaft, wie wäre eine Gesellschaft, in der alle Menschen diese Impfung bekommen? Puh. Interessante Frage eigentlich, ne?
Dann würde der Tod ein noch größerer Gleichmacher sein, als das eh schon ist. Also jetzt sagt man ja, alle müssen sterben, das ist die einzige Gleichheit, die es gibt. Alle müssen 60 sterben.
Was natürlich passieren würde, ist, dass diese Tech-Faschisten, so Elon Musk, Peter Thiel und solche Typen, die würden halt kurz vor ihrem Tod richtig auf die Kacke hauen. Weil denen ist ja jetzt schon alles egal. Hä?
Ja.
Und dann wäre es ihnen erst recht egal. Wahrscheinlich wäre den Menschen viel, viel mehr egal. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja. Und das wären dann die Allerschlimmsten. Wahrscheinlich würden dann die Gefängnisse voll von 59-jährigen Schwerverbrechern sein.
Oh Mann. Die nächste Frage kommt von Kirsten. Und oh, jetzt wird es schwierig. Bezugnehmend auf die Vrindheit Schorf, Kamerun vom 25. September 2024. Ist jetzt aller Tage Abend? Du weißt auch nicht mehr, worum es geht, ne? Darunter steht in Klammern, ihr habt darüber philosophiert, wann ihr endlich mit dem Podcasten stinkreich werdet und dass niemand mehr kommentiert spendet. Sie sagt, noch ist nicht aller Tage Abend.
Also, ich sag mal so, wir sind jetzt nicht reich geworden durchs Podcasten. Aber Podcasts helfen mir immer noch, meine Miete zu bezahlen.
Ja.
Und jetzt sind die HörerInnen, das ist extra gegendert für euch, wieder gefragt, mir mein Studium zu finanzieren. Also danke übrigens, danke für all die Wunschzettelgaben, die ich in letzter Zeit gekriegt habe. Wunderbar und hilfreich. Es hilft mir jedoch mehr, wenn ihr regelmäßig einen verdammten Euro auf mein Konto überweist.
Oder zwei.
Und wenn ihr das macht, dann ist vielleicht nicht so bald aller Tage Abend.
Mhm. Bei mir ist auch nicht aller Tage, also ich bin nicht stinkreich geworden. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich noch stinkreich werden werde. Futur 2. Ich gehe also nicht davon aus, dass ich noch stinkreich werden werde, aber was tatsächlich, ich sag mal, wenn jetzt nicht irgendwas Gravierendes passiert, das muss man immer dazu sagen, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr arm werden können. Und das ist mehr, als man sich wünschen kann.
Ja.
Ne? Also stinkreich wird es sicher nicht mehr, aber also ich kann meinen Lebensunterhalt davon finanzieren. Ich lebe ein sehr komfortables Leben. Also so gesehen, wahrscheinlich bin ich sogar reich geworden dadurch, verstehe das nur nicht, weil mir überhaupt nicht klar ist, wie es anderen Menschen geht. Maurice schreibt: Elon Musks Twitter-Kauf hatte nachhaltig mehr Einfluss auf die deutsche Gesellschaft als Günther Wallraff mit seinem Lebenswerk. Warum fühlt sich das richtig an?
Das war eine dumme Frage.
Hä?
Wie, warum fühlt sich das richtig an? Weiß ich doch nicht, was du für eine Störung hast, dass sich das richtig für dich anfühlt.
Ich weiß nicht, steht ja nicht, dass es sich für ihn richtig anfühlt. Warum doch, fühlt es sich richtig an?
Die Frage suggeriert das.
Naja, ich wüsste jetzt ganz gerne, die Frage könnte auch genauso bedeuten, warum fühlt sich das wahr an?
Ach so.
Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass er sagt, warum fühlt sich das gut an oder warum fühlt sich das wahr an? Also richtig ist vielleicht der falsche Begriff.
Vielleicht plausibel.
Plausibel, genau.
Das ist natürlich sehr plausibel. Ich meine,
ich glaube nicht, dass
Günther Wallraff war ja nicht an Geld interessiert.
Doch klar, das war sein Job. Der hat davon auch gelebt, was er so gemacht hat. Oder lebt da immer noch von. Ich glaube, der lebt sogar noch. Ne? Die Frage ist, ob dieser Twitter-Kauf, also ob Twitter nachhaltig mehr Einfluss auf die Gesellschaft hat als Günther Wallraffs Lebenswerk. Ich glaube, dass das noch nicht abschließend beurteilt werden kann. Spontan, also im Moment, natürlich, im Moment ist der Einfluss, den insbesondere Twitter auf die deutsche Gesellschaft hat, verheerend. Verheerend und umfassend, würde ich mal sagen. Und das, obwohl der größte Teil der deutschen Gesellschaft überhaupt nicht daran teilnimmt. Das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Ne? Ja. Sondern das ist irgendwie ein kleiner Teil der Gesellschaft, der da, das ist mittlerweile auf dieser Nazi-Kinderschänder-Plattform unterwegs ist und rumpöbelt und macht und tut. Und das schwappt dann über die sogenannten seriösen Medien irgendwann genau in die Gesellschaft über. Ein bisschen abgeschwächt, ja, aber es schwappt trotzdem, weil die nämlich ihren Job nicht machen und sich einfach darauf verlassen, das rotiert auf Twitter, dann muss es ein Thema sein. Da würde
genau.
Ne? Aber ob das nachhaltigeren Einfluss hat als Wallraff damals mit ganz unten, wo er die Arbeitsbedingungen der ersten Arbeitsmigranten hier in Deutschland
Sag mir bitte, wer kennt diese Studien? Wer kennt diese Aktion von Günther Wallraff? Niemand, kein Arsch.
Wenn jeder er nicht gerade, prekär beschäftigte Migrant kennt die. Und zwar nicht als Literatur, nicht auf einem akademischen Niveau, sondern aus eigener Anschauung.
Ja, ja, sicher.
Hätte Wallraff das nicht gemacht, wären heute die Arbeitsbedingungen schlechter. Ja. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja, ja, genau. Ja, klar. Also Impact auf jeden Fall. Aber wie viele Leute kennen Musk? Also eigentlich alle. Der ist ja schon so bekannt wie der Papst. Und das ist ja auch eine Macht, wenn dich alle kennen und wenn alle drauf gucken, was du sagst.
Ja, stimmt.
Und das haben nun mitnichten alle drauf geguckt, was der Wallraff gesagt hat.
Damals schon noch. Also damals, ja.
Ich glaube, das war sogar vor meiner Zeit.
Damals schon.
Das war in den 70ern,
gell? Ja, ja. Wenn nicht 70er, ja. Also das war schon eine große Sache damals und die hat auch dazu geführt, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Leute geändert haben. Mhm. Dass man natürlich jetzt, keine Ahnung, 50 Jahre später den Namen Wallraff nicht mehr so präsent hat wie den Namen des vermutlich reichsten Mannes der Welt, der im Grunde nichts anderes macht, als zu versuchen, seinen Faschismus zu verbreiten. Das ist ja völlig klar. Ja, es erinnert sich auch niemand mehr an Heiner Geißler. Ja, also irgendwann, die Leute sind halt irgendwann weg, aber deren Wirkung, die bleibt ja im Zweifelsfall erhalten.
Stimmt.
Und ich bin noch nicht sicher, ob die Wirkung, die diese Tech-Faschisten auf die Welt haben, ob die tatsächlich erhalten bleibt oder ob es nicht irgendwann auch wirklich mal, ich sag mal, selbst den Leuten, die schlecht informiert sind, die nicht abstrahieren können oder wollen, ob es denen nicht irgendwann auch mal zu viel wird und sie sagen, so jetzt reicht's.
Ja.
Den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Das, was da was das zur Folge hat, das mache ich nicht mehr mit. Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ich habe wenig Hoffnung, was daran liegt, dass ich Misanthrop bin. Aber ich gebe sie trotzdem nicht auf, die Hoffnung. Also diese Antwort kann die Vrindheit nicht wirklich leisten. Oliver schreibt: Der andere Herr Klein möchte gerne wissen, kann man Kohlensäure aus noch original verschlossenen Flaschen schütteln?
Schütteln?
Ja, so ich schüttel die zu, also, Flasche, damit die Kohlensäure ein bisschen aus dem Getränk geht und irgendwann mache ich die Flasche auf.
Ach so, ich habe mir jetzt wirklich vorgestellt, wie die Bläschen quasi materialisiert da so rausspringen wie kleine Murmeln. Mein Gott, Diffusion, ey, was ist heute Glas los mit mir? Ja, das, ich weiß es nicht.
Ich habe das früher, das? Weiß ich nicht, ich weiß es tatsächlich, weil ich keine kohlensäurehaltigen Getränke trinke, außer Bier und Schaumwein.
Ja, ich finde das auch ganz unangenehm.
Früher habe ich das gemacht und mir eingebildet, dass es funktioniert. Also, wenn es früher funktioniert hat, dann funktioniert es auch heute noch. Punkt. Roland fragt, was war denn der spektakulärste und oder der unwahrscheinlichste Zufall, der euch bisher in eurem Leben passiert ist?
Boah. Ui.
Der spektakulärste.
Zufall.
Oder der unwahrscheinlichste, warte. Zufall. Der spektakulärste oder unwahrscheinlichste.
Das müsste ja sowas sein wie, du bist in den USA und findest dort in einem Café eine Jugendfreundin aus den 70s. Weißt du, sowas.
Und es stellt sich raus, dass sie eigentlich deine reiche Erbtante ist. Und
ja. Genau. Boah, also ich bin mir sicher, dass mir schon ganz viele Sachen dieser Art passiert sind, weil ich einfach so ein Glück habe irgendwie für solche Sachen. Oder besser gesagt, ich bin empfänglich dafür. Und ich suche, wie nennst du das? Suggestion oder Autosuggestion oder sowas? Dass man sich selber quasi so präpariert, dass man aufnahmebereit ist für genau solche Synchronizitäten und Zufälle. Also insofern bin ich mir ganz sicher, dass mir solche Sachen passiert sind.
Mir mit Sicherheit auch.
Aber mir fällt jetzt dummerweise echt nichts ein.
Ich glaube, es gibt nicht das eine Ding. Mein komplettes Berufsleben ist eine Aneinanderreihung spektakulärer und unwahrscheinlicher Zufälle.
Ja.
So, dass alles, was ich mache, alles, was ich habe, alles, was ich bin, war so nie geplant und es ist nur so weit gekommen, weil Zufälle, also Gelegenheiten, ich nenne es mal Gelegenheiten, weil es Gelegenheiten gab, die ich, wie du sagtest, vielleicht weil ich auf eine bestimmte Wahrnehmung meiner Realität geeicht bin oder so, aber es gab halt Gelegenheiten, die ich wahrgenommen habe. Wenn du mir aber vorher, Jahre vorher meinetwegen auch gesagt hättest, du wirst irgendwann das und das tun und das sagen und so sein, hätte ich immer gesagt, nein, wie soll das denn gehen, wo soll das denn herkommen? Also das ist eigentlich der spektakulärste und der unwahrscheinlichste Zufall, der mir bisher in meinem Leben passiert ist, ist mindestens mein Berufsleben. Mit Sicherheit auch Teile meines Privatlebens. Das war alles nicht so geplant. Nicht mal ansatzweise war das so geplant. Das ist eigentlich die Sache. Nichts von dem, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich vorgehabt zu machen.
Ja, das ist bei mir eigentlich genauso. Und das Allerkrasseste, also das, was wirklich den größten Impact auch auf meine berufliche Existenz beziehungsweise jetzt Nicht-Existenz hatte, war ja wirklich Twitter. Und wie ich auf Twitter überhaupt gekommen bin, ist ja auch ein Zufall sondersgleichen gewesen, weil ich war früher großer Fan von Amanda Palmer und die Ex-Frau von Neil Gaiman, und ich habe ihren Blog gelesen und in diesem Blog hat sie gesagt, die ist jetzt auf Twitter und das wäre so eine geile Plattform für Kreative, weil da kannst du Leuten zeigen, was du so machst und bist sofort irgendwie in Kontakt mit denen. Und ich war damals in so einer Situation, wo ich gespürt habe, boah, ich bin ja auch so eine Kreative. Ich kann mich total gut ausdrücken, ich kann schreiben, aber ich weiß nicht, wohin damit. Ja. Wohin damit? Ich habe keine Kontakte, ich kenne niemanden, ich bin jetzt kein, also damals war ich absolut weit weg von jeder Idee der Rampensau, dass ich mich irgendwo auf eine Bühne setze, auf eine Lesebühne und da was vortrage. Und ich dachte, scheiße, ey, ich kann mich irgendwie nicht verwirklichen. Und dann kommt die mir mit dieser Plattform und ich check die Plattform aus und ich finde da sofort genau die richtigen Kontakte. Und bei diesen Kontakten sind auch so starke Netzwerker dabei, die mich in Kontakt bringen mit allen möglichen Leuten. Und es entstehen auf einmal Sachen und Verbindungen und zack, habe ich einen Buchvertrag. Das war eine absolut magische Zeit. Zeit damals. Und das führe ich wirklich auf diese eine dumme Lektüre dieses Blogartikels zurück. Weil ich hatte sonst über Freunde oder echte Kontakte aus dem Leben, meine Kommilitonen, da hatte ich niemanden, der jetzt mir irgendwie gesagt hat, hey, kennst du Twitter? Guck dir das mal an. Und eine andere Sache ist, in dem Film Alles über meine Mutter, da ist halt so eine Frau und die sagt den Satz, I always relied on the kindness of strangers. Und so ähnlich. Mhm. Und da denke ich mir auch, boah, ja, das war bei mir genauso. Es waren immer so zufällige Begegnungen von Menschen, die so krass gut waren, die es so gut mit mir meinten. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, warum die sich für mich stark gemacht haben, warum die sich für mich eingesetzt haben, aber die gab es und die gab es immer zur richtigen Zeit.
Weil Menschen im Grunde gut sind.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, ja. Ist bei mir ja genauso. Also das, wenn ich so zurückgucke, Schule fertig, Abi gemacht, Zivildienst, zufälligerweise beim Zivildienst einen kennengelernt. Also ich hatte, das ist halt alles, ich habe zufälligerweise einen miesen Job gehabt, als ich Zivildienst gemacht habe und danach das Studium angefangen habe. Zufälligerweise war einer der 40 Zivis, mit denen ich gearbeitet habe, genau in dem Moment da, wo ich mich darüber beschwert habe, dass mein Nebenjob so scheiße ist. Zufälligerweise kannte der eine, die bei einer Filmproduktion gearbeitet hat, die mich nicht kannte, aber die sehr nett zu mir war, als der gesagt hat, hier, der Holgi, der braucht mal einen Job, kannst du da nicht was tun? Und so weiter. Also das hat nie aufgehört. Also darum sage ich, das war nie geplant. Ich bin nicht hingegangen und habe, keine Ahnung, was ich ja eigentlich vorhatte. Ich wollte Volkswirtschaftslehre studieren, eventuell auch noch Jura studieren, dann irgendwie einen Job in einem Konzern haben. Ich habe irgendwann mal gesagt, dann werde ich Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. So. Das war der Plan. Ja? Es gab zwei Pläne. Also das war der Plan und der andere Plan war Zentralbank. Also ich hätte es total interessant gefunden, zur Zentralbank zu gehen und da zu arbeiten, weil ich finde Zentralbanken halt interessant. Hat aber nicht geklappt. Durch eine Aneinanderreihung von Zufällen.
Ja,
warum bin ich nach Berlin gezogen? Ich bin nach Berlin gezogen, weil ich zufälligerweise auf einer Party, nach Berlin gezogen bin ich, weil ich zufälligerweise einen Praktikanten hatte, der mich dahin agitiert hat, zur Love Parade zu fahren. Ich habe den Job beim Radio gekriegt, weil ich zufälligerweise auf einer Party in Leipzig die beste Freundin der Gastgeberin voll gelabert habe. Das sind alles so Sachen, das ist alles spektakulär. Mein Leben ist spektakulär. Also ich wache morgens auf und denke, boah. So,
das ist von daher, aber auch, hate to break this to you, aber das ist ADHS pur.
Weil
das, wenn, ja, klar. Also ich sehe das so. Manche Menschen haben einen linearen Lebenslauf, weil sie auch linear denken.
Ah.
Und du denkst vernetzt und bist auch impulsiv.
Ja.
Das heißt, du gehst auf Impulse ein. Man wirft dir was hin, du nimmst es an.
Mhm.
Du siehst, es öffnet sich eine Möglichkeit, du latschst hinein, guckst, wie ist es so. Und auch diese Art, dann mit Menschen zu reden und viele Impulse von überall aufzunehmen. Also meiner Meinung nach ist das tatsächlich auch Ergebnis von diesem Temperament.
Mhm.
Also ich bezeichne ADHS lieber als Temperament, denn als Störung.
Nee,
es ist einfach eine Art zu denken, ein
also
Denkstil.
Gemessen daran, wie schlecht gelaunt die meisten Neurotypischen sind, die ich kenne, sind halt die ganzen Neurodivergenten, also die ADHSler, die haben eigentlich bessere Laune. Immer
ja,
so.
Was glaubst du, warum? Genau deswegen, weil lineares Denken einfach schlechte Laune macht.
Lineares Denken macht schlechte Laune. Das wird die Unterzeile zu dieser Sendung. Also, so hier, lineares Denken macht schlechte Laune.
Guck,
so.
Was macht denn gute Laune? Überraschungen.
Stimmt.
Leute, die Pläne haben, sind nicht offen für Überraschungen.
Das stimmt, ja. Wobei, ich mache auch Pläne. Ne? Was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, ist, ach, wir fahren einfach mal in Urlaub und mal gucken, was da so ist. Nee, ich muss wissen, wo ich hinfahre. Ich muss das Hotel klar haben.
Nee, eine Struktur
und so.
Ist also, schon notwendig.
Ja. Aber dann vor Ort, da geht's. Ja, das stimmt. Ach, das beruhigt mich ja jetzt dann auch. Das ist doch auch ganz nett. Die nächste Frage kommt von Manfred. Hallo Zukunft, schreibt er. Ich hatte mal, schreibt er übrigens vor anderthalb Jahren, ich hatte mal das Talent zu wissen, was andere gebrauchen können. Zum Beispiel bei Person A ein Funkgerät abgestaut, bei Person B gegen einen Verstärker eingetauscht und diesen bei Person C gegen ein Computerteil, was ich brauchte. Je mehr ich finanziell unabhängig wurde, desto mehr ist es verkümmert. Hattet ihr Talente, die nicht gepflegt wurden?
Ja, leider, leider. Was heißt leider? Ich weiß nicht, ob es leider ist. Also ich hatte ein ganz großes Talent und das war Musikalität. Ich habe mit 4 Jahren das Klavier erkundschaftet, das bei uns, also bei meiner Oma im Wohnzimmer stand, hatte sehr früh dann auch Unterricht und war auch sehr gut. Und eigentlich war mein Berufswunsch oder so die Prophezeiung für mich von Erwachsenen, die wird mal Konzertpianistin. Und ich bin in Musik auch total aufgegangen. Das war wirklich mein Ding. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und hier ist ja wirklich Musik ganz stark an Bildung und Herkunft und so weiter geknüpft. Das ist ein
Distinktionsmerkmal.
Also der ganze Musikunterricht kannst du nur nehmen, wenn du Geld dafür hast.
Ja.
Ein Klavier hast du nur, wenn du eine entsprechende Räumlichkeiten hast. Genau. Und mit Klavier war dann erstmal nix. Und das nächste Instrument, was ich dann gemacht habe, war Gitarre. Mit 16 bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich das gemacht. Und zwar auch bis zu einem Punkt, wo mein Gitarrenlehrer gesagt hat, jetzt kannst du dich an der Musikhochschule bewerben. Und dummerweise sind meine Eltern dann nach Bonn umgezogen und diese Sache hat mich psychisch so dermaßen destabilisiert.
Der Umzug nach Bonn?
Ja, ja, weil das war ja nicht nur ein Umzug, sondern das war auch eine Entwurzelung. Also man hat mich da rausgenommen, wo ich mich eigentlich schon eingelebt hatte und mich dann mit 18 Jahren verpflanzt in eine neue Umgebung von lauter Schnöseln und Diplomatenkindern. Und das war halt für mich maximal ungeil.
Okay.
Und ich habe dann irgendwie so an allem gelitten, dass ich auch vieles einfach, dass ich die Freude an vielen Sachen verloren habe. Deswegen habe ich auch aufgehört zu spielen. Fand das sehr, sehr schade. Und mit 39 Jahren habe ich dann tatsächlich angefangen, Harfe zu spielen, die ich ja bis jetzt spiele und bin da auch auf einem sehr guten Niveau. Und deswegen ist jetzt alles gut. Ja, ich habe früher das immer betrauert. Und irgendwann in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass diese ganzen Stories nicht stimmen, die man dir erzählt. So von wegen, ja, man kann mit, wenn du so und so viele Jahre hast, wenn du so und so viel so alt bist, kannst du kein Instrument mehr lernen und so. Das stimmt alles nicht.
Ja.
Natürlich, also es stimmt schon, dass die Musik bei mir im Gehirn bestimmte Strukturen schon angelegt hat, die es mir leicht machen, neue Instrumente zu erlernen. Das ist mit Sicherheit so. Aber die Sache hat mir jetzt gezeigt, okay, man kann auch ein ganz neues Instrument, das man noch gar nicht kennt, kann man tatsächlich noch lernen, wenn die Obsession groß genug ist, wenn man wirklich Bock drauf hat. Und das ist ein Talent, wo ich im Rückblick sage, eigentlich habe ich das nie nicht gepflegt. Ich habe es tatsächlich immer gepflegt, nur mehr oder minder intensiv. Manchmal habe ich halt nur Musik gehört und selber nichts gespielt. Aber ich glaube, wenn man sowas hat, wenn man so ein Talent hat, das einem auch so seelisch so viel gibt, dann behält man das irgendwie bei oder findet einen Weg. Und wenn man diesen Weg nicht findet, dann ist das einfach nur ein Zeichen dafür, dass es sich nicht lohnt, um dieses Talent zu trauern. Denn seien wir mal ehrlich, wir haben viele unterschiedliche Talente, alle, und nicht alle verwirklichen wir. Können wir auch gar nicht verwirklichen. Und wir haben vor allem nicht die Pflicht, das zu verwirklichen. Das ist nämlich auch so eine Sache, die mich sehr nervt. Mir wurde das oft gesagt, dass ich Talente habe und sie nicht verwirkliche. Beispielsweise konnte ich früher sehr gut zeichnen. Ich habe aber nichts draus gemacht. Und meine Mutter ist bis heute sauer auf mich deswegen. Weil die das so schön gefunden hätte, wenn ich jetzt Kinderbücher illustrieren würde.
Ja, klar. Ja,
ja, aber ich muss das nicht. Nee. Nur weil ich es kann, muss ich keinen Beruf draus machen. Und ich muss nichts monetarisieren, was ich kann. Ich kann mich auch einfach nur so daran erfreuen oder auch nicht erfreuen. Also,
fällt mir gerade ein, das war, als ich, warte mal, lass mal denken, das muss so 2010, 11, 12 so in der Ecke gewesen sein. Damals sank mein Stern am Radiomoderatorenhimmel. Und ich hab dann halt angefangen als Systemadministrator beim ARD Videotext zu arbeiten, 2 Tage in der Woche. Weil von irgendwas muss man leben und ich fand das eine sehr sinnstiftende Arbeit tatsächlich. Und traf dann irgendwann eine alte Kollegin auf dem Flur, die mir, was machst du denn hier in dem, so ein anderes Gebäude, was machst du denn hier? So, ich arbeite hier beim Teletext. Guckt die mich an, so, was ist das denn für eine Talentverschwendung?
Oh, ja.
Und sie hatte recht. Auf eine Art hatte sie recht, auf eine andere Art nicht, weil der Job, den ich da gemacht habe, der bestand im Wesentlichen auch darin, zwischen allen Abteilungen zu vermitteln. Also eigentlich so ein Kommunikationsjob, sowas, was ist so Kontakter, würde man das, glaube ich, in der Werbeagentur nennen. Und das letztendlich ist das, glaube ich, mein Haupttalent, mit Leuten zu quatschen.
Ohne Scheiß. Das ist so ein gutes Beispiel, was du gerade bringst, weil genau das wird mir auch oft in Bezug auf die Buchhandlung gesagt. Was für eine Talentverschwendung. Du verschwendest dort dein Potenzial. Du kannst Bücher schreiben und du verkaufst Leuten Bücher? Und die sehen das dann so als, ja, Frau an der Kasse, weißt du? So ein anspruchsloser Job. Aber de facto, was mir dieser Job vermittelt hat, sind wirklich soziale Kompetenzen. Ich bin super gut in Kommunikation geworden. Ja, etwas, was ich niemals für möglich gehalten hätte und was für mich auch voll den großen Wert hat, weil es auch, weil es mir auch so viel gibt, emotional. Und mag sein, dass es eine Potenzialverschwendung oder Talentverschwendung oder was auch immer ist, aber ich würde diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, um nichts eintauschen wollen.
Ja. Und die Frage ist ja dann auch, also es ist ja nicht du, die unglücklich damit ist, sondern es ist ja deine Mutter.
Ja,
das ist halt auch nicht dein Problem, sondern es ist ihr Problem.
Ne? Exactly. Das ist genauso wie mit Leuten, die sich Kinder von dir wünschen. Also die unbedingt wollen, dass du halt Kinder bekommst.
Das haben bisher nur Männer zu mir gesagt. Ich will ein Kind von dir. Ich weiß auch nicht, warum.
Du weißt, was ich meine.
Ja, natürlich.
Du wärst so eine tolle Mutter.
Ja, von wegen.
Da denke ich mir, wie erleben die mich denn, dass die zu diesem irrsinnigen, auf diesen irrsinnigen Gedanken kommen, dass ich eine gute Mutter wäre? Naja.
Ja, mein Talent, mein vergeudetes oder nicht weiter verfolgtes oder gepflegtes Talent ist das Erlernen von Sprachen. Daran bin ich wirklich unglaublich gut und unglaublich schnell. Und das ist verkümmert über die Jahrzehnte. Weil ich es nicht gemusst habe letztlich. Also das, und gleichzeitig habe ich aber auch immer ein bisschen drunter gelitten, dass ich es nicht verfolgt habe. Aber das ist dann auch wieder, dazu muss man halt auch linear denken. Und ne, so das Ziel vor Augen haben und dann diese Sprache lernen und so. Und was mir dabei, und da ist die Moderne und das Internet ja tatsächlich ganz praktisch, Duolingo, diese blöde Gamification-Scheiß-App, ich hasse Gamification, aber die haben tatsächlich eine Didaktik irgendwie entwickelt, die nahezu perfekt auf mich zugeschnitten zu sein scheint.
Krass, okay, ich kann mit
Duolingo unglaublich gut und unglaublich schnell lernen. Das ist echt total faszinierend.
Weißt du, ich finde Duolingo auch nicht schlecht, und zwar als ersten Einstieg, als Einfallstor in eine Sprache finde ich das echt gut, aber alles, was danach kommt...
Das höre ich ständig, nee. als einfach, aber danach brauche ich dann Grammatik. Ich brauche kein Grammatikbuch, ich verstehe die Zeiten auch so.
Das ist total krass.
Das ist wirklich total faszinierend. Und weil ich ja davon träume, oder wir ja davon träumen, ein Haus in Frankreich zu haben, vielleicht kommt es nochmal. Vielleicht kommt irgendwann in den nächsten 10 Jahren dann nochmal so ein Schub, was das angeht. Fände ich ja auch ganz cool. Wenn wir denn dann irgendwann ein Haus in Frankreich haben sollten.
Ja, aber dann kannst du dein Talent noch mal zur Entfaltung bringen.
Ja,
wenn das wirklich ein Talent ist, dann ist das ein Immergrün, weißt du?
Dann werde ich vor allen Dingen sehen, ob es mein Talent ist. Oder dass die beiden Sachen, nämlich Kommunikation und Sprachen lernen, ob das wirklich meine Talente sind.
Ja, genau. Ja,
wenn ich ins Ausland umziehen sollte, dann wird es sich zeigen. Dann ist die Stunde der Wahrheit. So, wo waren wir? Da waren wir. Falk fragt, ist die KI-Blase mittlerweile geplatzt oder wurde die technologische Singularität erreicht?
Ja, das ist ja wieder so eine Frage, die jede Sendung kommt.
Ja.
Also die Singularität wurde nicht erreicht.
Die wird auch nie erreicht, genau.
Come on.
Hört endlich mal auf, ihr Schwachmaten. Ja, glaubt doch nicht okay, die KI-Blase ist noch nicht geplatzt, aber sie ist gerade dabei.
Ja, das sagen eigentlich alle.
Sie ist vor allen Dingen gerade dabei, weil wir gerade eine Energiekrise haben, die noch niemand so richtig begriffen zu haben scheint. Ja? Die USA haben den Iran überfallen, zusammen mit Israel. Der Iran hat sich gedacht, ja gut, dann machen wir jetzt hier auch Terror. dann machen wir jetzt die Straße von Hormuz dicht. Das heißt, 25% des globalen Öl- und Gashandels sind im Moment abgeschnitten. Über, ich glaube, es ist sogar ein Drittel daraus resultierend, auch ein Drittel, wenn nicht sogar noch mehr, des globalen Düngemittelhandels. Es gibt auch Rohstoffknappheiten dadurch. Also da läuft so viel durch diese Straße von Hormuz, dass wir mindestens eine Energiekrise kriegen und in einem nächsten Schritt werden wir eine Ernährungskrise kriegen. Ja, weil einfach nicht genug Dünger da ist, um die Felder zu bewirtschaften. Das kann uns hier, wird das egal sein in Europa. Wir haben Geld genug, wir haben gute Böden, tralalala. Aber es wird sehr, sehr viele Länder geben, da glaube ich fest dran übrigens, es wird sehr viele Länder geben, wo sehr viele Menschen sehr, sehr hungrig sein werden demnächst. Mhm. Nicht diesen Sommer, nächsten Sommer. So. Und die was wir KI nennen, also diese Rätselmaschinen, die in riesigen Rechenzentren laufen, ne, so ChatGPT und wie sie alle heißen, die brauchen unfassbar viel Energie und wir haben eine Energiekrise. So, jetzt können die natürlich hingehen und sagen, ja, wir zahlen einfach jeden Preis für die Energie, die wir hier verbrauchen. Das wird auch eine Zeit lang gut gehen, aber wenn die jeden Preis für die Energie zahlen, also praktisch für ihr Werkzeug, das sie verbrauchen, da gibt's dann, die werden einfach nicht die Renditen reinholen können, die sie brauchen, um ihre Investoren glücklich zu machen. Und auch mal schnell ein Atomkraftwerk bauen, um da Energie raus, das geht nicht. Man baut Atomkraftwerke nicht mal schnell. Ja. Außer man ist halt komplett wahnsinnig und verstrahlt, nimmt überhaupt keine Rücksicht mehr auf Verluste und sowas. Aber das würden wahrscheinlich noch nicht mal die Chinesen so machen, denen ja weitgehend egal ist, wie viele Leute beim Flughafenbau draufgehen oder so. Also ich glaube tatsächlich, dass mittelbar die Energiekrise, die die USA gerade ausgelöst haben, mindestens einer der Sargnägel der KI sein wird. Also dessen, was wir unter KI verstehen. Man muss ja da immer differenzieren. Es gibt ja ChatGPT, also diese Rätselmaschinen, und es gibt halt die guten KIs, die dann auch auf deinem Server laufen und spezielle, dedizierte Aufgaben machen.
Ja.
Die wird es immer geben und die werden auch immer besser, aber da wird mit Sicherheit auch keine Technologie, keine was, Singularität rauswachen. Oder auf, ey. Dirk schreibt, wenn ihr Kaiser der EU werden würdet, würdet ihr sofort euch demokratisch abwählen lassen oder würdet ihr versuchen, mit diktatorischen Mitteln die EU zu verbessern? Wow.
Ja, ich würde mich abwählen lassen, 100 Pro. Also weil ich persönlich an Macht überhaupt kein Interesse habe. Das ist nicht mein Charakter. Und außerdem, wie käme ich denn zu diesem Posten?
Das weißt du, durch Gottes Gnaden, Alexander. Du weißt doch, wie man Kaiser wird.
Stimmt.
Was also das ist ganz einfach. Du musst nur Gottes Gnaden empfangen und dann bist du Kaiserin. Würde ich mich sofort demokratisch abwählen lassen? Ich weiß es nicht. Würde ich versuchen mit diktatorisch? Nee, das würde ich auch nicht. Ich würde mich irgendwann demokratisch abwählen lassen, aber vorher würde ich mein Volk, geil, mein Volk, vorher würde ich mein Volk zwingen, sich in die Lage zu versetzen, überhaupt eine demokratisch fundierte Entscheidung bilden zu können. Ich glaube, das kann das Volk nicht.
Ja, beziehungsweise, ich würde da mit Machiavelli argumentieren. Machiavelli übrigens sehr missverstanden. Mhm. Heutzutage denkt man ja, der wollte irgendwie so ein Bild des skrupellosen Herrschers promoten.
Seinen Chef, mit seinem einem Chef rechtfertigen. Ja. Mhm.
Aber das sagt er gar nicht. Der sagt, der gute Alleinherrscher, also dieser Prinz oder Fürst, was ihn ausmacht, ist, dass er auch das Falsche tun kann, wenn es die Not gebietet. Also der Maßstab seines Handelns ist nicht die Tugend, was aber nicht bedeutet, als dass er selber nicht tugendhaft sein darf oder dass er selber keine Ideale haben darf, sondern dass er diese Ideale kurz aussetzen kann. Wenn die Not es gebietet. Und tatsächlich kann ja in der
gilt
Politik
für beliebige
sehr
Definitionen
Not
von Not. Ja? Ja. Schwierig. Finde ich schwierig. So, das meine ich tatsächlich nicht, sondern wahrscheinlich würde ich sowas machen wie, also ich bin fest davon überzeugt, dass mindestens 3/4 der Gesellschaft derart schlecht informiert sind, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie tun, wenn sie Demokratie leben, sagen wir mal so. Das wäre, glaube ich, was ich zwangsweise verbessern würde. Ich glaube, ich würde die Leute erstmal zu ihrem, ja, zu einer hohen politischen Bildung zwingen, notfalls mit Waffengewalt. Und dann würde ich sagen, so, jetzt seid ihr in der Lage, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Jetzt machen wir Wahlen. Mhm. Und das vor allen Dingen lässt sich vorher festlegen. Das wäre mir, glaube ich, wichtig. Also, dass ich sagen würde, so, pass auf, Institut XY entwickelt jetzt einen 100-Fragen-Test oder weiß der Geier was, oder eine App mit 100 Fragen, und wenn davon 90% richtig beantwortet sind, dann gehörst du dazu. So würde ich das, glaube ich, machen. Also ich würde mich demokratisch abwählen lassen, aber erst dann, wenn gesichert wäre, dass diese Wahl auch demokratisch abläuft und nicht nur formal demokratisch abläuft, sondern auch inhaltlich demokratisch abläuft. Sonst kommst du nämlich irgendwann dahin, dass wo die ganzen Bescheuerten immer sagen, ja, die AfD ist eine demokratische Partei, sonst hätte sie ja nicht gewählt werden können. Nein. Ja, wer mit demokratischen Mitteln ein oder abgesetzt werden kann, ist nicht notwendigerweise selbst demokratisch. Mhm. So, und ich würde gerne mein Volk in die Lage versetzen, das zu erkennen, bevor es Demokratie zu leben versucht und dann irgendwann an den Punkt kommt, den wir in allen möglichen Umfragen, Talkshows und sonst wie sehen, Menschen, die sagen, Demokratie funktioniert für mich nicht, weil diese Leute Demokratie als Dienstleistung zu betrachten scheinen, und das ist halt nicht so. Ja, ich würde aufklären und dann sagen, so, und jetzt könnt ihr mich abwählen oder hinwählen, zeig doch mal. Vielleicht habe ich es gut gemacht, vielleicht habe ich es schlecht gemacht.
Ja, gut gelöst.
Gut, clever gelöst, ne? Und am Ende würde ich natürlich sagen, ja, ihr seid noch nicht so weit, ne? Also ich muss noch ein Jahr. Sorry, Leute. Ah, tut mir leid. Wo ist das Schwert? Frage von Dirk. Holgi hat vor kurzem den Jingle von Vrindt umgestellt und möchte langfristig auch von dem Begriff Vrindt weg. Ist das mittlerweile geschehen? Heißt ihr noch Vrindheit?
Ja. Ja, wir heißen immer noch Vrindheit.
Es ist mittlerweile nicht geschehen, dass ich von dem Begriff Vrindt weggekommen bin. Und wir heißen immer noch Vrindheit. Und selbst wenn es noch geschehen sollte, dass ich von dem Begriff Vrindt wegkomme, wird die Vrindheit auch weiterhin Vrindheit heißen. Denn das ist ein Markenname. Ja. Vrindt eigentlich auch, fällt mir gerade ein. Aber kapiert halt nur keiner. Sag mal, Dirk. Dirk hat gerade, wie nennt man das, wenn Logorö.
Ach so.
Ich versuche gerade das erste Mal in meinem Leben Tickets für den Chaos Communication Congress zu bekommen. Vor ein paar Jahren, das war noch vor Beginn von Corona, hattet ihr beiden da mal drüber gesprochen. Holgi hat gesagt, dass das vermutlich eine Veranstaltung für Alexandra ist. Alexandra, warst du mittlerweile mal da? Hatte Holgi recht?
Wieso sollte das eine Veranstaltung für mich sein, bitteschön?
Weiß ich nicht mehr. Aber es würde mich nicht wundern, wenn du dich da wohlfühlen würdest. Also du würdest dich auch genauso unwohl fühlen, ne? Weil da sind halt auch total viele Leute, die dir allein schon dadurch auf den Sack gehen, dass sie existieren. So würde ich dich jetzt einschätzen. Aber da sind halt auch unfassbar viele Leute, die im Grunde gut sind.
Ja, daran glaube ich. Gut und integer.
Ja, genau. So gut und integer. Genau.
So wie Nerds halt sind. Nur ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich besonders wohl fühle unter Nerds. Also das nicht. Ich habe nichts gegen
nicht
Nerds.
Nicht unter Nerds. Ja.
Aber ich bin jetzt nicht so jemand, den es wirklich explizit zu Nerds hinzieht. Verstehst du? Mhm. Also zu sagen, ich würde mich da wohlfühlen, ist eigentlich, also verstehe ich nicht. Das irritiert mich. Weil das würde ja implizieren, dass ich selber auch etwas Nerdiges an mir habe. Und ich habe nichts Nerdiges an mir.
Was du überhaupt nicht hast, ne?
Was ist denn an mir nerdig?
Super.
Also jetzt mal ernsthaft, was ist denn nerdig an mir?
Guck mal, du musst ja kein Nerd im Sinne von, du hast eine Brille wie Holger Klein und kannst gut mit Computern umgehen. Das muss man nicht sein, um sich in diesem Biotop Chaos Communication Kongress sehr, sehr wohl zu fühlen. Ich betrachte
okay,
mich
ich
auch nicht als Nerd.
Ich verstehe.
Ich betrachte mich halt auch nicht als Nerd, aber ich hab halt, ich habe mich eben Misanthrop genannt. Ich habe halt meine Probleme mit dieser Welt da draußen, weißt du? Und du kommst halt auf diesen Chaos Communication Kongress und denkst so, okay, hier sind mir eindeutig zu viele Leute, die glauben, dass eine originelle Frisur sie auch zu einem originellen Menschen macht. Aber lass wenigstens mal mit dem reden. Und du kannst halt mit dem reden und niemand will dir wirklich was verkaufen, niemand will dir wirklich an die Wäsche, niemand will irgendwas von dir. Jeder lässt dich sein, wie er ist und erwartet einzig und allein von dir, dass du ihn oder sie auch sein lässt, wie er oder sie ist. Und das ist schon eine dramatische Erfahrung.
Ich sag mal so, also, ich gehe auf so eine Veranstaltung 100-mal lieber als auf jede beliebige Kulturveranstaltung, die von irgendwelchen Frauen in roten Brillen moderiert wird.
Ja, ich dachte, die hätten blaue Brillen. Guck an.
Ja, blau, rot, auf jeden Fall solche Kulturtrullers mit so einem Halstuch. Komm, geh mir weg.
Kulturtruller. Super. Stefan schreibt, gerade im November 2024 höre ich eine Folge von Holger ruft an und Holgi spricht das erste Mal von sich als Vater. Bisher sprach Holgi immer von Beutekindern oder den Kindern meiner Frau. Reicht Zeit und Nähe, um sich von alleine als Vater zu fühlen, oder ist es ein bewusster Schritt, Vatersein zuzulassen?
Oh, krasse Frage für dich.
Nee, überhaupt nicht. Ich lebe nicht mit diesen Kindern zusammen. So. Das heißt, es ist eigentlich eine Unverschämtheit, mich als deren Vater zu bezeichnen, was ich eigentlich auch nicht tue. Kann sein, dass ich mache das gerne mal, also es ist dann in solchen Interviewsituationen ist es natürlich auch eine Zuspitzung. Ne? Weil wenn ich dann jetzt sehe, ja, meine Frau hat ja zwei Kinder aus erster Ehe mit in die Ehe gebracht, aber wir wohnen nicht zusammen, blablabla, viel zu viel Einleitung. Dann sage ich lieber, ich habe ja auch zwei Kinder. Ne? So, fertig. Mhm. Ich würde mich im Leben nicht als deren Vater bezeichnen. Also ich finde das total unverschämt, weil ich, nee. Das sind meine Stiefkinder. De jure sind das meine Stiefkinder. Aber selbst das sind sie nicht. Ne? Ja. Ich wäre wahrscheinlich derjenige, der sie von Bullen abholen würde, wenn sie Scheiße bauen. Aber ich bin viel zu, also es ist eine viel zu große Distanz zwischen denen und mir, als dass ich mich als Vater bezeichnen könnte. Mhm. Das geht nicht. Also strukturell würde ich das hinbekommen, so die Verantwortung übernehmen im Zweifelsfall und so weiter, wenn was ist, muss ich sich drum kümmern und. Aber da ist ja auch noch ein ganzes emotionales Universum dabei. Und dieses Universum habe ich nie betreten, weil ich nie im selben Raum mit denen gelebt habe. Nein. Das war wahrscheinlich tatsächlich eher so eine Zuspitzung in der Interviewsituation, die dazu geführt hat. Entschuldigung. Wie war euer Silvester, Stefan fragt, wie war euer Silvester 2030? Ergänzungsfrage, falls die Frage vor dem 1.1.30 aufgenommen wird. An welches Silvester könnt ihr euch besonders gut erinnern?
Ah, das ist ja herrlich.
Ich weiß nicht, ob ich das öffentlich erzählen kann.
Verstehe. Es waren Drogen mit im Spiel, oder?
Auch. Genau. Ne? Wahrscheinlich habe ich das irgendwo sogar schon mal erzählt, aber ich das nicht. Das zweite Silvester, an das ich mich gut erinnern kann, also das zweitbeste Silvester, an das ich mich gut erinnern kann, da habe ich es verpennt.
Ist mir auch schon mal passiert.
Das muss so, warte mal, von wann bis wann habe ich da gelebt? Von 99 bis 2000, also zwischen 99 und 2004 muss das gewesen sein. Nee, 99 und 2000, doch, 99, 2004, eins dieser Silvester dazwischen, habe ich verpennt, weil, hatte ich einen Beutel Gras herbekommen und dachte, ach, bau dir mal ein. Ja, habe ich gemacht und bin dann irgendwie am 1.1. morgens um 9 irgendwie zu mir gekommen und habe gedacht, nanu, auch nicht schlecht. Ne? das fand ich schon spektakulär. Und das andere Silvester, dass ich mich wirklich besonders gut erinnere, ist, kann ich nicht öffentlich erzählen, weil da würde ich wahrscheinlich dann auch, ich müsste dann Personen beschreiben, die man eventuell erkennen könnte. Das mache ich nicht, nee.
Okay, also einfach mal so ein Bildband von Hieronymus Bosch aufschlagen und man kann sich eine Vorstellung davon verschaffen? War das sowas in die Richtung?
Ich kann es nicht. Das ist nicht, ich mach das nicht. Nee, hör auf.
Okay, musst du nicht. Mein Silvester, an das ich mich erinnern kann.
Jeder darf mich gerne privat ansprechen und fragen, was ich denn damit gemeint habe. Ich erzähle das gerne, aber ich erzähle es nicht. Coram publico.
Okay. Ich habe sehr viele Silvester allein verbracht, beziehungsweise mit meinem Partner zusammen, aber ohne da groß was zu machen. Und ganz wenige Silvester habe ich tatsächlich mit Freunden verbracht. Und eins, an das ich mich gut erinnere, das war, da bin ich mit zwei Freunden nach Amsterdam gefahren mit dem Auto. Und es war maximal krass, denn ich habe mich gefühlt wie im Krieg. Ich musste ständig irgendwo Explosionen ausweichen und so. Es war absolut schlimm. Dann wurde ein Freund von uns noch beklaut. Weißt du, so richtig wurde dem aus dem Rucksack einfach das Portemonnaie rausgezogen. Und wir haben dann im Auto übernachtet. Es kam ein Polizist mit einer Taschenlampe, hat da reingeleuchtet. Dann mussten wir wegfahren. Ach, es war einfach nur eine absolute Katastrophe.
Wieso? Also, es ist doch ein super Abenteuer so in der Rückschau, oder nicht?
Ja, ja. Also, es ist ja wirklich schon sehr lange her und ich kann mich immer noch dran erinnern. Also, ein Abenteuer war es allemal.
Ja. Roland fragt, ich habe häufig die Aussage gehört, Filme seien nie so gut wie die Bücher, auf denen sie basieren, also bei Romanverfilmungen. Erstens, gibt es einen Film oder eine Serie, die ihr deutlich besser fandet als das Buch dazu? Zweitens, gibt es ein Buch, das ihr sehr mochtet, dessen Verfilmung ihr aber gehasst habt? Ja, The Beach von Alex Garland ist eines der schlechtesten Bücher, das ich je gelesen habe und der Film war super. Ich überlege gerade, Serie, die ich deutlich besser fand als das Buch dazu, fällt mir gerade nichts ein. Gibt es ein Buch, das ihr sehr mochtet, dessen Verfilmung ihr aber gehasst habt? Es gibt eine ganze Serie von Büchern und zwar, das, die kennst du auch, sehr trivial, Jean-Luc Banalek, die Dupin-Romane.
Ach so, ja, hast du letztens schon erzählt.
Das sind wirklich, also das ist wirklich absolut anspruchslose Eifel-Krimi, aber halt in der Bretagne-Literatur. Aber es ist irgendwie gut gemacht, gut geschrieben, es ist sehr, sehr lustig und man lernt sehr viel über die Umgebung und das Land. Diese Krimireihe mag ich sehr gerne und die Verfilmung dieser Dupin-Krimis, ich finde die katastrophal. Finde ich absolut katastrophal. Die Figuren sind anders angelegt als im Buch. Wie ich finde, schlechter angelegt als im Buch. Es ist alles irgendwie, nee. Also sowohl wie die Figuren angelegt sind, als auch wie sie besetzt sind, finde ich schlecht. Also die sehen alle nicht so aus, wie ich erwarten würde, dass sie aussehen. Und ja. Aber ein Film oder Serie, ich besser fand als das Buch dazu.
Also, ich habe, alles, was mir dazu einfällt, wären Verfilmungen von Horrorromanen, von denen ich, glaube ich, alle gesehen habe. Also so diese Horrorklassiker, weißt du, so Dracula und Frankenstein und sowas. Da gibt es ja unzählige B-Movies auch und irgendwelche Billo-Spielfilme und so. Und ich finde sowohl Dracula als auch Frankenstein, das sind so geile Bücher.
Ja.
Die sind so unglaublich gut.
Ja.
Und haben auch so viele Aspekte, auch philosophische Stränge und Charakterentwicklung. Das ist in den meisten Verfilmungen überhaupt nicht zur Sprache gekommen, weil man zu viel diesen Sensationsaspekt betont hat. Genau, wie in so billigen Schauerromanen einfach, ja?
Das ist immer, und Dracula ist keine Gruselgeschichte. Frankenstein ist keine Gruselgeschichte. Das ist auch gruselig, aber darum geht's nicht.
Ja, ja, ja. Darum geht's nicht, genau. Richtig. Und da habe ich mich letztens tatsächlich sehr gefreut, weil was ich nämlich bei Frankenstein-Verfilmungen sehr vermisst habe, war der Fokus auf die existenzielle Einsamkeit der Kreatur und diese Suche nach einem gleichartigen Gegenüber. Das ist immer das, was mich am allermeisten berührt hat. Mhm. Und das kommt in wenigen Filmen vor. Und jetzt gibt's ja eine Neuverfilmung von Frankenstein von dem Guillermo del Toro.
Mhm.
Die gibt's auf Netflix. Und das ist opulent inszeniert, also war mir manchmal too much, also schon wirklich krass opulent inszeniert. Aber der legt tatsächlich den Fokus, beziehungsweise na, der legt nicht den Fokus drauf, sondern er gibt dieser Kreatur genug Raum, sodass dieser Strang des Romans wirklich zu seinem Recht kommt. Das hat mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht.
Was ich ganz faszinierend finde, ist, also ich würde mir das nie im Leben angucken, weil ich habe schon mal einen Frankenstein-Film gesehen. Das ist sowas, wo ich auch jedes Mal wieder sehr irritiert vorm Kino, vor irgendwelchen Streamern stehe und mir denke, ja, aber das gibt's doch schon. Denkt euch doch bitte mal was Neues aus. Und was du sagst, diese optische Opulenz, das wird ja auch immer schlimmer, weil es immer billiger wird, optische Opulenz herzustellen. Und ich halte das alles irgendwie nur noch sehr schwer aus. Vielleicht werde ich auch einfach alt und verbittert.
Ja, aber mir geht's da genauso. Ich finde dieses Hyperrealistische, ja, finde ich ganz, ganz entsetzlich.
Das geht halt alles zu Lasten der Story. Also selbst wenn, ja, das finde ich halt, selbst wenn du ein gutes Buch hast, du kannst halt die gute Story auch dadurch kaputt machen, dass du alles in die Optik legst und den Menschen überhaupt nicht mehr die Gelegenheit dazu gibst, die Geschichte ordentlich zu verfolgen. Irgendwie gefällt mir das alles nicht mehr. Wie gesagt, ich werde alt und verbittert. Christoph schreibt: Es ist November 24 und Alexandra erklärt auf die obligatorische Höflichkeitsfrage, dass es ihr, wie schon in den letzten Sendungen, gerade schlecht geht, das aber okay ist. Ich kann das gut nachvollziehen, dass es mir gerade selbst nicht gut geht und wünsche dir, eine gute Besserung gehabt zu haben. Oh. Mit Blick nach draußen in den Nebel jetzt die Frage: Wie steht ihr zu Stricksocken?
Ah, schön formuliert.
Sind nicht alle Socken gestrickt?
Ja, schon, aber ich glaube, der meint so dicke, oder?
Dicke, selbstgestrickte Wollsocken.
So grobmaschige.
Genau, in denen man nicht laufen kann, wenn man Schuhe anhat, weil halt immer irgendwie schrubbt und hinterher ist alles voller Flocken und Flusen. Womit jetzt einigermaßen klar wäre, wie ich zu Stricksocken stehe.
Ja, ich mag Stricksocken auch nicht, weil die meisten Frauen haben ja kalte Füße und ich habe ja heiße Füße. Das Hot Feet Syndrome, gibt's das eigentlich?
Keine Ahnung.
Meine Füße sind immer am Glühen, glühende
Füße. Hast du dir schon
Füße
mal überlegt, Fotos von deinen heißen Füßen zu verkaufen?
Hör mir auf, ey. Ich hab ja mal im Metal Hammer eine Kontaktanzeige aufgegeben und tatsächlich einen Brief bekommen von einem, der mich bat, ihm Fotos von meinen Füßen zu schicken. Ja, egal.
Eine Freundin von mir hat tatsächlich sehr schöne Füße und die verdient Geld damit, Menschen Fotos von ihren Füßen zu schicken.
Echt jetzt?
Ja, das ist irgendwie, ab und zu eskaliert das mal, weil hast du noch ein Foto von da und ein Foto von das und so. Aber so im Grunde ist, ich weiß gar nicht mehr, das war auch gar nicht wenig, das war irgendwie ein 50er pro Paar oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, genau, und einer wollte auch mal getragene Socken haben, das fand sie dann ein bisschen seltsam.
Oh gee. Okay, also Stricksocken gehen für mich gar nicht, weil die machen alles viel heißer.
Ich habe noch nie gemütliche, bequeme von diesen Dingen. Die sind immer entweder zu groß oder zu schlabberig oder zu eng oder sie kratzen oder wenn man dann irgendwie läuft.
Die haben so eine komische Form auch.
Ja, es ist alles nicht gut. Stricksocken sind Teufelswerk.
Des Teufels, ja.
Roland fragt: Eben im wohl vorletzten Film Blue Moon, das ist aber auch viele Jahre her, fiel die Frage, wann Holger Klein eigentlich das erste Mal im Kino war, also leite ich das mal weiter. Wann und in welchem Film wart ihr das erste und das letzte Mal im Kino? Das erste Mal, weiß ich noch, es war Bernhard und Bianca.
Bei mir war es auch was mit Bern, und zwar
das Wunder von Bern.
Nee, Bernhardiner, ein Hund namens Beethoven. Nein, Quatsch, das war, Moment, stopp, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das war der erste Film in Deutschland, der erste Kinofilm in Deutschland. In Polen war es Bolek i Lolek.
Ah ja. Ich überlege gerade, ob es wirklich Bernhard und Bianca oder ein Bud Spencer-Film war.
Aber Spencer wäre ja geil gewesen, ja, als erster Film.
Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Es Bernhard und Bianca oder der Bud Spencer-Film, wo er dieses American Football-Team trainiert. Müssten wir jetzt mal nachgucken, welcher Film früher erschienen ist. Daraus könnte man dann ableiten, welchen davon ich als erstes. Aber das sind die ersten beiden Filme, die ich im Kino gesehen habe. Bernhard und Bianca und dieser Bud Spencer. Sie nannten ihn Mücke. Ich sage genau, sie nannten der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe. Ich mag Kino ja gar nicht. Also als Erfahrungsraum finde ich Kino sehr, sehr unangenehm. Was ist denn der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe?
Ich wollte tatsächlich letztens eine Camus-Verfilmung anschauen. Der Fremde wurde verfilmt, so ein Arthouse-Film. Mhm. Aber dann kam mir meine Krankheit dazwischen und das ist nicht dazu gekommen. Und wirklich, ich gehe auch gar nicht mehr ins Kino, weil ich das so unangenehm finde. Überall dieses klebende Popcorn an die stinkenden Teenager, genau. Und alles so laut und ugh. Also eigentlich mag ich das nicht. Mhm. Ich habe mir, ich glaube, der letzte Film, den ich geschaut habe, war im Kinderkino. Mhm. Und zwar Nils Holgersson, Anime von Nils Holgersson aus den 80er Jahren. Weil wir haben hier so ein Kino in der Nähe, das zeigt hin und wieder für Kinder solche super alten Filme. Dann immer Sonntagmorgen um 10 Uhr oder so. Aus Nostalgiegründen habe ich das gemacht. Und der einzige so echte Film, aktuelle Film, relativ aktuell, das war echt schon vor ein paar Jahren. Und das war so eine deutsche Komödie über Milli Vanilli.
Mhm. Mir fällt nicht ein, was der letzte Film ist, den ich im Kino sehe.
So lange warst du nicht mehr.
Ich war ewig nicht im Kino. Also ich war, das ist eine Sache, die ich an den Pestjahren total gut fand, war, dass man einfach sagen konnte, nein, ich gehe nicht ins Kino. Weil das ist so ein bisschen wie bei dir, wo du eben sagtest, diese Verpflichtung. Ne? Hey, wir gehen ins Kino, gucken den Film. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, eigentlich mag Kino, ich bin kein Freund von Kino. Können wir mal ins Kino gehen? Wo ich so auch denke, Leute, lasst mich doch in Ruhe. Und das war so geil. Ich hab die Pestjahre so genossen, weil ich nicht unter Menschen musste, weil ich bin nicht gerne unter Menschen.
Ja.
So, und Kino ist ein Untermenschensein, das mir...
Die an den falschen Stellen lachen, und zwar grundsätzlich.
Ja, und ach nee, ich fühle mich sowieso durch andere gestört, also vor allen Dingen durch größere Ansammlungen von Menschen. Sagen wir mal so, meine Nachbarn, die tun mir ja nichts, die sind ja völlig in Ordnung. Aber so, ich gehe auch nicht gerne auf die Kirmes. Ich gehe nicht gerne, was gibt es denn noch, wo so Menschenansammlungen sind? Ich mag das nicht.
Buchmesse
sowas. Messkonferenzen und so. Ich kriege, wenn viele Menschen auf vergleichsweise engem Raum sind, mein Leben lang schon einen Fluchtreflex. So.
Ja.
Und Kino gehört halt dazu. So, und diese ganze Zinnober drum, diese Werbung, diese Preise, das ist mir alles
ja,
nee.
Du und kriegst ja auch noch diese ganzen Trailer gezeigt, genau. Wo die ganze Handlung schon verraten wird, sodass du deine Lust, den Film zu sehen, schon verlierst.
Und irgendwo im Saal sitzen immer ein paar Assos, die meinen, sie wären besonders originell, die dann irgendwelche Sprüche reingrölen müssen oder weiß der gar nee, lass mal gut sein. Ach Mensch, wir sind am Ende der Sendung, stelle ich gerade fest.
Ja.
Das heißt, hier kommt jetzt die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
Ja, mir geht's bescheiden, muss ich sagen. Ich bin total gestresst, weil mich einfach die grelle Sonne stresst und weil ich gerade eine Hausarbeit schreiben muss und dann nur noch 2,5 Wochen für Zeit habe.
Hm.
Und es nervt mich einfach. Es nervt, weil ich einfach keine Semesterferien habe. Bin jeden Tag irgendwas am Machen. Aber ich werde es hinbekommen haben.
Ich bin auf eine Art, das ist ganz witzig im Moment bei mir, ich bin vor genau einer Woche umgezogen. Also, und einer der Gründe, warum ich umziehen wollte, schon lange und jetzt endlich umgezogen bin, weil ich es konnte, weil es ist ja jetzt auch nicht so einfach, eine Wohnung zu finden. Einer der Gründe ist, ich habe in meiner alten Wohnung schlecht geschlafen. Ich habe 15 Jahre schlecht geschlafen, wenn man so will. Und ich habe in dieser Woche in meiner neuen Wohnung, obwohl irgendwie alles Stress ist und überall Kartons und es riecht noch komisch von der Renovierung und so, man kennt das ja. Ich habe das Gefühl, als hätte ich in der letzten Woche besser geschlafen als in den letzten 10 Jahren. Was mich sehr, sehr freut, noch ein bisschen irritiert, weil ich glaube dem Frieden immer nicht. Wenn irgendwas zu schön ist, dann glaube ich da immer nicht dran. Aber also ich schlafe besser seit einer Woche. Gleichzeitig bin ich aber auch total erschöpft und merke, dass ich halt auch nicht mehr Ende 30, sondern Ende 50 bin. Mal eben so einen Schrank aufbauen ist halt nicht mehr mal eben und danach reicht's dann halt auch so ein bisschen das. Aber es geht mir erstaunlich. Ich hatte ein bisschen Sorge vor dem Umzug, weil man ist ja, wenn man 15 Jahre irgendwo lebt, man schlägt da ja Wurzeln. Ob es da jetzt so schön ist, also ob es einem da sehr gut gefällt oder nicht so gut gefällt, wie bei mir es war. Es ist ja auch identitätsstiftend, irgendwie 15 Jahre in Tempelhof gewohnt zu haben, wo ich gewohnt habe. Also das macht mich dann zu einem Tempelhofer sozusagen. Ich bin dann ja Teil meiner Umgebung. Und ich hatte große Angst oder große Sorge, jetzt umzuziehen nach Berlin-Mitte in eine kleinere Wohnung, die nicht mehr oben ist, sondern im Erdgeschoss oder im Hochparterre. Und so. Also ich hatte große Sorge, dass ich hier ankomme, alles mehr oder weniger einräume, hier zwei Nächte verbringe und dann denke, oh shit, das war der größte Fehler. Und genau das denke ich nicht. Und das finde ich, also es geht mir wirklich sehr, sehr gut damit. Ja. Und weil das im Moment mein alltagsbestimmendes Ding ist, diese neue Wohnung und diese vielen Umzugskartons, habe ich wenig Zeit darüber nachzudenken, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, was echt ganz angenehm ist.
Ja, super, dann lass krachen.
Genau, YOLO, Alexandra Tobor, vielen Dank.
Tschüss.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Holger Klein.
Ist nicht tot.